wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Das Wissenschaftsmagazin geht ans Limit. Extrem, die Sommerserie.
Und heute geht es um etwas extrem Komplexes, nämlich um die Wettervorhersage. Das Wetter ist etwas Faszinierendes und Chaotisches. Wie es sich entwickelt, hängt von unzähligen Faktoren ab, von den globalen Windströmen bis zum Waldbewuchs in einzelnen Gemeinden. Wie das alles zusammenspielt, lässt sich in seiner Gesamtheit schlicht nicht erfassen. Und doch versuchen die Meteorologen genau dies. Ihre Kurzzeitprognosen stimmen heute immerhin zu 85%, während sie noch vor ein paar Jahrzehnten erst ganz grobe Trends angeben konnten. Doch wie kriegt man das Wetter zu fassen und wo schlägt es den Fachleuten auch heute noch ein Schnippchen? Sie hören eine Sendung von Anita von Mont. Sie führt uns an einen Ort, wo viele Leute in den Himmel schauen. Mein Ausflug führt mich nach Zürich-Kloten zum Flughafen. Menschen mit Rollkoffern strömen auf den Vorplatz hinaus. Dort erwartet mich ein großer, hagerer Mann mit schwarz umrandeter Brille und blau-weiß gestreiftem Hemd.
Sind Sie vom Radio?
Genau.
Grüezi.
Roland Mühlebach ist Meteorologe und leitet am Flughafen den Prognosedienst von Meteo Schweiz. Der nationale Wetterdienst hat nämlich landesweit 5 Zentren und eines davon liegt direkt neben dem Flughafen, in einem modernen gläsernen Büroturm. Wir betreten das Gebäude durch eine Sicherheitsschleuse und kommen in eine riesige Halle mit Lichthof und darum herum Büros.
Hier drin macht die Swiss ihre Flugvorbereitung und ein Teil ist die meteorologischen Verhältnisse und darum ist auch Meteo Schweiz mit der Wetter- und Flugwetterzentrale hier vertreten.
Am Zürcher Flughafen müssen die Wetterprognosen besonders genau sein, damit die Flugzeuge beim Landen und Starten nicht vom Wetter überrascht werden.
Gerade der Flugplatz Kloten ist wettertechnisch höchst anspruchsvoll. Vor allem im Winterhalbjahr wegen der Nebelsituation. Es war ja früher mal ein Sumpfgebiet hier. Und da ist dann wirklich ganz wichtig, dass man Beobachtungen vor Ort macht und dass man auch weiß aus Erfahrung, wie sich Nebelausbildung, Nebelauflösung sich verhält. Je näher man am Geschehen ist, umso präziser kann man das vorhersagen.
Wenn die Meteorologen in Zürich-Kloten also in den Himmel schauen, verfolgen sie nicht etwa Flugzeuge, sondern das Wetter. Auch im 21. Jahrhundert beobachten sie zuweilen noch von bloßem Auge, wo auf den Pisten sich Nebelschwaden und Gewitter gerade verdichten und wieder auflösen. Sie steigen dazu auf einen Turm bei den Landepisten. Ihre dortigen Beobachtungen sind wichtig für die Fluglotsen, denn die sind darauf angewiesen, das Wetter auch kurzfristig und auf kleinstem Raum abschätzen zu können. Die Arbeit draußen bei den Pisten liefert aber nur Zusatzinformationen. Normalerweise sind die Meteorologen drinnen in einem hellen Großraumbüro und sie arbeiten außer am Flugwetter noch an anderen Wetterberichten. Etwa ein Dutzend Mitarbeitende sind heute im Einsatz, auch Andi Asch, der Leiter der Frühschicht. Seit morgens um 5:30 analysiert er an seinem Computer Daten.
Ich habe jenste meteorologischen Daten, also von Messdaten über Satellitenbilder bis Radarfilme und auch jenste Modelldaten, also die das Wetter in die Zukunft berechnen, habe ich hier in verschiedenen Formen auf meinem Bildschirm.
Diese Wetterdaten hat Andi Asch via Computer von Wetterstationen im In- und Ausland abgefragt und analysiert. Seine Ergebnisse präsentiert er nun vor leuchtenden Wandmonitoren den Kollegen.
Also, wir haben hier ein Hochdrucksystem, das sich da von der spanischen Halbinsel bis die Tschechische Republik ausdehnt. Aber es hat doch relativ dichte Wolken um. Das sieht man auf dem Satellitenbild, wie die da so von Frankreich reinlaufen. Und dann sieht man auf der analysierten Karte, sieht man, dass da so.
Klingt wie ein Wetterbericht. Und es ist auch einer. Ein Wetterbericht für Profis. Jetzt um 5:30 Uhr morgens ist nämlich Schichtübergabe bei den Meteorologen am Flughafen. Die neuen Kollegen sollen sich rasch ein Bild machen können über die aktuelle Wetterlage und die voraussichtliche Entwicklung.
Die Subsidenz nimmt eh noch zu. Darum gehe ich davon aus, dass es recht sonnig wird werden, dass sich die Bewölkung eh ein bisschen wird auflockern.
Was Andi Asch den Kollegen erklärt, hört sich auch für Laien einigermaßen verständlich an. Weniger gut verstanden ist hingegen, was hinter solchen Wetterprognosen steckt. Wie lässt sich das Wetter voraussagen? Es kommt einem unfassbar vor, irgendwie luftig. Und luftig ist es ja auch definiert. Das Wetter gilt als der kurzfristige Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort. Dieser Zustand der Atmosphäre, also der Lufthülle der Erde, ändert sich dauernd. Er wird beeinflusst von den lokalen Temperaturen, Feuchtigkeit, Druck, Strahlung und viel anderem.
Die Vielzahl der Vorgänge in der Atmosphäre ist wirklich schwierig im Gesamten zu erfassen,
findet Roland Mühlebach von Meteo Schweiz. Das Wetter sei ein chaotisches System, so der Experte. Unüberschaubar viele Einflüsse bestimmen, wie es sich verändert. Klar ist immerhin, was diese Veränderung antreibt.
Der Antrieb des Wetters ist eigentlich die Sonneneinstrahlung.
Die Sonneneinstrahlung bringt Wärmeenergie und damit Bewegung in die Erdatmosphäre. Von der Sonne angestrahlt heizt sich die Erdoberfläche nämlich auf.
Das heißt, es gibt Aufwind. In diesen Aufwinden findet Abkühlung statt und durch die Abkühlung entsteht aus Wasserdampf Wolken und schlussendlich regnet es aus diesen Wolken. Also alles das wird dann für sich ausgelöst, ursprünglich durch die Sonneneinstrahlung.
Ein ganzer Kreislauf kommt also in Gang. Doch der läuft überall auf der Welt etwas anders ab. Denn die Sonne speist nicht überall gleich viel Wärmeenergie in die Atmosphäre ein, sondern mal weniger, mal mehr, je nachdem, wie die Erdoberfläche beschaffen ist. Roland Mühlebach.
Zum Beispiel über dem Meer wird sehr viel Sonneneinstrahlung absorbiert, also geht eigentlich wenig von dieser Energie in die Atmosphäre rein. Dort, wo wir Land haben, dort geht relativ viel von dieser Sonnenwärme in die Atmosphäre.
Und auch auf dem Land gibt es Unterschiede, vor allem dunkle Böden, Wälder zum Beispiel, nehmen viel Sonnenwärme auf und geben sie wieder in die Umgebung ab. Ein Schneefeld hingegen spiegelt fast die gesamte Sonnenstrahlung zurück ins Weltall, ohne dass davon etwas in der Atmosphäre bleibt.
Dann kommt es auch auf die Neigung der Hänge zum Beispiel darauf an. Je steiler die Sonne auf einen Hang auftrifft, also je senkrechter muss ich sagen, umso mehr wird diese Sonnenenergie vom Hang aufgenommen und diese aufgenommene Wärme wird dann abgegeben an die Atmosphäre. Also all das muss man berücksichtigen.
All das und noch mehr muss man berücksichtigen. Denn nicht nur die lokale Geografie und Vegetation beeinflussen das Wetter an einem Ort, sondern auch das Wetter in der Umgebung spielt eine Rolle. Und dann gibt es noch globale Einflüsse, wie die globalen Windsysteme. Um bei dieser komplizierten Ausgangslage das Wetter richtig vorherzusagen, brauche es vor allem eines, sagt der Prognosespezialist.
Für die Erstellung einer Wettervorhersage ist es ganz, ganz wichtig, den Ausgangszustand zu erfassen, sei es am Boden, sei es in der Atmosphäre selber. Und für das hat man eben die verschiedenen Sensoren und die Satellitenaufnahmen, Niederschlagsradars und dann macht man Ballonsondierungen. Also man schickt zweimal pro Tag einen Ballon in die Höhe. Daran angehängt ist eine Messsonde und diese Messsonde misst während des Aufstiegs zum Beispiel Temperatur, Feuchte, die Windgeschwindigkeit.
Die Meteorologen sammeln also weltweit unzählige Daten und sie analysieren diese Daten zum Beispiel in Wetterkarten. Solche Karten zeigen Linien mit gleicher Temperatur und gleichem Druck. Wenn man sie immer wieder erstellt, kann man sehen, wohin sich eine Schlechtwetterfront oder Schönwetterfront bewegt. Doch auch mit anderen Methoden könne man die Bewegungen dieser Frontenzonen abschätzen, so Roland Mühlebach.
Diese Frontenzonen, also Luftmassengrenzen, die bewegen sich nach gewissen empirischen Regeln, die man früher, vor 40 oder noch mehr Jahren, mal erarbeitet hat. Und dann kann man an und für sich mit diesen empirischen Regeln diese Schlechtwetterzonen verlagern und sagen, wenn in den letzten 12 Stunden diese Schlechtwetterzone sich von Paris bis zum Beispiel Genf verlagert hat, dann in den nächsten 12 Stunden wird es dann wahrscheinlich sich bis nach Wien verlagern, so als Beispiel. Und so gibt es viele solche Regeln. Und wenn man die natürlich relativ gut im Griff hat, dann kann man mit solchen Regeln mindestens für die nächsten 24 Stunden eine Vorhersage machen.
Solche Erfahrungsregeln genügen aber nicht für eine genaue Prognose, denn wetterbestimmend sind noch viele weitere Regeln. Regeln eben vom Einfluss der Hangneigungen bis zum Einfluss der Jahreszeiten aufs Wetter. Formuliert werden all diese Regeln nicht etwa in grammatikalischen Sätzen.
Da braucht es physikalisch-mathematische Formeln, die all diese Prozesse in der Atmosphäre nachbilden können. Das ist auch eine Herausforderung. Es gibt ein ganzes Gleichungssystem, also ein System von vielen Formeln. Da braucht es viel mathematisches Know-how.
Und da wird es für Laien dann schnell einmal kompliziert. Klar ist, mit diesem Gleichungssystem können die Meteorologen die Entwicklung des Wetters simulieren. Damit dies gut gelingt, müsse man das aktuelle Wetter möglichst genau erfassen, sagt Roland Mühlebach. Und
damit man das Ganze präziser hat, da braucht es den Computer.
Normale Bürocomputer, wie sie die Mitarbeiter von Meteor Schweiz in Zürich-Kloten benutzen, genügen dazu aber nicht. Es braucht Hochleistungscomputer, um die Flut der Wetterdaten zu bewältigen. Zwei dieser teuren Superrechner teilt sich Meteor Schweiz mit anderen Nutzern. Der eine steht an der ETH Zürich und erstellt mit einem von Meteor Schweiz entwickelten Modell für den Alpenraum Wetterprognosen für den nächsten Tag. Der andere erstellt internationale Prognosen auf bis zu 14 Tage hinaus. Diese Maschine kann täglich Millionen von Wetterdaten verarbeiten.
Je mehr man in die Zukunft berechnet, umso größer muss die Kapazität des Computers sein. Und da haben sich eigentlich alle europäischen Wetterdienste zusammengeschlossen zu einem sogenannten Mittelfristvorhersagezentrum. Dieses befindet sich in Reading in der Nähe von London. Und dort wird wirklich ein Supercomputer betrieben, der eben in der Lage ist, all diese weltweit gesammelten Daten zu verarbeiten und eben mit all diesen Gleichungen eine Vorhersage zu machen.
Die Vorhersagen aus dem englischen Reading gehören international zu den präzisesten. Das Wetterzentrum von Reading, in dessen Leitungsteam Meteor Schweiz ist, hat zum Beispiel den Sturm Sandy in den USA genauer vorhergesagt als die amerikanischen Wetterdienste. Doch wie genau sind heute die Wetterprognosen, Roland Mühlebach?
Unsere eigene Auswertung zeigt eine Trefferrate von 85% für den nächsten Tag. Und wenn wir weiter hinausschauen, 5 Tage voraus, liegt die Trefferrate noch bei etwa 55-60%.
Sehr genau klingt das zwar nicht, doch werden diese Trefferraten streng ermittelt. Ein 100% gibt es nur, wenn die Prognose in allen Teilen zutrifft, in Temperatur, Feuchtigkeit, Sonnenschein und Wind. Hinzu kommt, die Trefferraten für die Schweiz wären um etwa 10% besser, wenn es nur das Flachland gäbe. Doch da sind noch die Alpen und die erschweren exakte Prognosen, denn in Berggegenden sind die Wetterverhältnisse besonders komplex. Das Alpenland Schweiz ist für Meteorologen daher ein steiniges Pflaster. Und doch ist heute in der Schweiz meist Verlass auf die Prognosen der nächsten 1-2 Tage. Nicht immer war das so.
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter. Oder es bleibt, wie es ist.
Die ersten offiziellen Wettervorhersagen in der Schweiz waren nicht viel genauer als diese alte Bauernregel. Allerdings wollten damals im späten 19. Jahrhundert die Wetterexperten eigentlich auch gar keine Vorhersagen machen, weiß der Experte von heute.
Man hat sich lange gesträubt, überhaupt eine solche Vorhersage zu machen. Die Wissenschaftler, die das damals gemacht haben, die hatten Angst, dass ihr Ansehen geschädigt wird mit solch eben dann vielleicht nicht so präzisen Vorhersagen. Und es braucht einen Bundesratsentscheid, der sagt, jetzt müssten Prognosen erstellt werden.
Erst ein Machtwort der Landesregierung ermöglichte also die ersten Wetterprognosen in der Schweiz im Jahr 1878. Und noch Jahrzehnte später blieben so manche Meteorologen zurückhaltend mit Zukunftsprognosen. Lieber beschrieben sie das schon bekannte Wetter, auch in Deutschland. Hier ein süddeutscher Wetterbericht von 1939. Er beginnt nachmittags um 1 mit dem Wetter vom Vortag.
Unter dem Einfluss des hohen Druckes über Südosteuropa stiegen gestern die Tagestemperaturen besonders im Rheintal vielfach über 30 Grad an, während sie in den übrigen Teilen Südwestdeutschlands zwischen 26 und 28 Grad lagen.
Ähnlich frühe Wetterberichte wie dieser sind für die Schweiz in den Radioarchiven leider nicht archiviert. Bleiben wir daher noch beim Bericht aus Deutschland. Nach dem Wetter von gestern kommt die Prognose dann doch noch, wenn auch ziemlich umständlich.
Obwohl nun zunächst im Südwesten durch die Ausbreitung eines flachen Tiefdruckgebietes und später auch durch die Annäherung etwas kühlerer Luftmassen aus Nordwesten die Bildung stärkerer Bewölkung und örtlicher Gewitter zu erwarten ist, werden auch heute wieder vielfach sommerliche Temperaturen erreicht werden.
Damals in den 1930er Jahren sagten die Meteorologen das Wetter meist nur für den laufenden und den nächsten Tag voraus und lagen dennoch oft falsch. Doch konnten sie auch erst auf Messinstrumente am Boden zurückgreifen und auf einige Wetterballone. Einen großen Entwicklungssprung erlebte die Wetterprognose erst durch einen Krieg, den Zweiten Weltkrieg.
Die Technisierung hat dort große Fortschritte gemacht. Es wurden zum ersten Mal Flieger eingesetzt und die Flieger brauchen Radars, um schauen, wo was liegt. Und mit dieser technischen Entwicklung wurden eben auch Wetterradars während dieser Zeit entwickelt.
Wetterradare können Niederschläge lokalisieren und zu diesem Zweck sind sie seit den 1960er Jahren in den Wetterdiensten weltweit im Einsatz. In die gleiche Zeit, die 1960er Jahre, fallen zwei weitere wichtige Neuerungen. Satelliten übermittelten damals zum ersten Mal Wolkenbilder und viele weitere Daten und erstmals verarbeiteten Computer diese Daten. Nun begannen die Radiowetterberichte nicht mehr mit dem Wetter vom Vortag, sondern vom gleichen Tag. Hier die Frühnachrichten vom 2. Juni 1967, damals auf Radio DRS.
Heute Morgen um 4 Uhr war der Himmel im Westen des Landes leicht bewölkt, im Osten und Norden bewölkt und im Tessin wolkenlos. Die Wetterprognose bis heute Freitagabend, Alpen-Nordseite, Wallis, Nord- und Mittelbünden, schön. Vor allem im Jura und im Norden.
Seit den 1960er Jahren lässt sich das Wetter viel präziser vorhersagen und auch immer weiter in die Zukunft hinaus. Roland Mühlebach von Meteo Schweiz.
Man sagt aufgrund der Entwicklungen bei den Computern und Computermodellen, dass man alle 10 Jahre einen Tag weiter hinaus berechnen kann, mit genügender Qualität.
Heute sind daher Prognosen auf eine Woche hinaus etwa gleich genau, wie sie es in den 1960er Jahren für die nächsten 2 Tage waren. Zu verdanken ist dies den immer besseren Messgeräten und den immer leistungsfähigeren Computern. Sie brachten in den 1990er Jahren einen weiteren Fortschritt, die sogenannte Ensembleprognose. Dabei füttern die Fachleute den Computer mit verschiedenen möglichen Wetterdaten.
Da behilft man sich indem, dass man diese Computerberechnung nicht nur einmal macht, sondern gleich 50 Mal hintereinander und immer etwas andere Ausgangswerte nimmt. Und wenn jetzt all diese 50 Berechnungen, zum Beispiel am 7. Tag der Vorhersage, das gleiche zeigen, also das gleiche Temperaturfeld, das gleiche Druckfeld, dann kann man sagen, aha, diese Prognose scheint ziemlich sicher zu sein. Hingegen, wenn diese 50 Berechnungen völlig verschiedene Wettercharaktere zeigen, dann hört man dann in der Wettervorhersage, ja, Regen möglich, nicht ausgeschlossen. Also immer, wenn es so mit wahrscheinlich möglich, wenn man solche Worte hört, dann kann man davon ausgehen, dass da diese Computerberechnungen verschiedene Resultate erbracht haben.
Samstag, Sonntag, wie sieht es dort aus für das Wochenende?
Noch nicht ganz klar, was dann passiert. Tendenziell aber Süd- und Wallis sonniger.
Am Nachmittag doch an vielen Orten auf, also ob es überall langt, da bin ich mir dann nicht ganz so sicher.
Das heisst, dass halt das Wetter am Montag dann eher wieder schlechter aussieht, aber dafür gibt es wahrscheinlich keinen Bodenfrost oder höchstens ganz lokal.
Die Meteorologinnen und Meteorologen wissen heute also, wie fehleranfällig ihre Prognosen etwa sind. Vermeiden hingegen können sie Fehler nicht, bis heute nicht. Die perfekte Wetterprognose bleibt ein Traum. Das System Wetter ist zu komplex, als dass es sich je ganz durchschauen ließe. Und um es zumindest fast zu durchschauen, bräuchte es noch viel mehr Messgeräte als heute. Statt der weltweit nur 700 Wetterballonstationen zum Beispiel, würden sich Meteorologen ein Vielfaches davon wünschen. Doch auch das Satelliten- und Bodennetzwerk hat Lücken. So etwa fehlen über dem Atlantik Daten. Also ausgerechnet dort, wo sich die meisten der für Europa wetterbestimmenden Tiefdruckgebiete zusammenbrauen. Tiefdruckgebiete bringen Gewitter nach Europa. Und die sind bei Meteorologen wenig beliebt.
ein Gewitter ist, ja, ich sage jetzt mal so ein halbes Atomkraftwerk. Energien werden da umgesetzt, die schwer sind, prognostisch in den Griff zu bekommen.
In den energiegeladenen Gewitterwolken passiert so viel so schnell, dass die Meteorologen bei ihren Computersimulationen nicht mehr nachkommen.
Diese ganze Bildung von Gewitterwolken oder Auflösung von Wolken, das wird vereinfacht in diesen Computermodellen nachvollzogen.
Bei Gewitterprognosen liegen die Wetterexperten daher immer mal wieder daneben. Auch in Zürich-Kloten.
Für unsere Partner auf dem Flughafen, da sagen wir voraus, mit welcher Wahrscheinlichkeit Gewitter kommen. Und wir versuchen das auch einigermaßen zeitlich einzugrenzen, aber Sie merken es an meiner Formulierung, es sind wirklich Versuche und es ist wirklich schwierig, da dann genau zu sagen, und jetzt kommt's.
Crew 2084, bitte DRS kontaktieren. Cockpit Crew,
wenn das Gewitter dann nicht kommt, wie vorhergesagt, hat der Flughafen vergebens gewisse Flüge verschoben, mitunter mit Auswirkungen auf den gesamten europäischen Luftverkehr.
Dann erhalten wir von unseren Partnern ein entsprechendes Feedback, dass sie da eben nicht glücklich waren. Da erhalten wir keine Bestnoten jeweils.
Solche unangenehmen Feedbacks könnten in Zukunft häufiger werden. Denn der Klimawandel macht die Arbeit der Meteorologen auf die Dauer schwieriger. Bereits heute sind die Temperaturen weltweit leicht gestiegen. Diese Tendenz verstärkt sich. Mit Folgen.
Mit erhöhten Temperaturen wird auch in unseren Breitengraden die Gewittertätigkeit zunehmen.
Bereits leicht zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten die Stürme. Und ein Sturm hat Meteor Schweiz auch neue Aufgaben beschert.
Seit dem Sturm Lothar, also anfangs 2000, hat sich diese Art von Vorhersagen recht stark entwickelt. Also wir machen jetzt schweizweit kleinräumige Warnungen vor Gewittern zum Beispiel, vor starken Winden oder vor Extremniederschlägen.
Doch eben, Unwetterwarnungen richtig herauszugeben, ist anspruchsvoll. Und ausgerechnet solche extremen Wettersituationen werden zunehmen, sagen die auch bei Meteor Schweiz tätigen Klimaforscher. Immerhin, einen Lichtblick gibt es. Denn einen tückischen Begleiter der Gewitter, Hagel, wollen die Meteorologen künftig besser in den Griff bekommen. Dank neuester Radargeräte. Prognosespezialist Roland Mühlebach.
Bisher konnten die Niederschlagsradar eigentlich nur feststellen, wo es Regen gibt, also wo Regentropfen sind. Über die Art, Größe wurden keine Aussagen gemacht. Und jetzt die neuesten Radargeneration, die ist fähig, auch zu detektieren, ob es Hagel ist oder Schnee, also die Form des Objekts, das man da sieht.
Die Form der Objekte in der Luft können die neuen Radargeräte erkennen, weil ihre Mikrowellen diese Objekte erstmals in horizontaler und vertikaler Richtung abtasten können. Solche Hightech-Radare wurden kürzlich an den traditionellen Schweizer Radarstandorten Albis, Montelima und Ladol aufgestellt. Nächstes Jahr sollen zwei weitere solche Radare im bisher radarlosen Wallis und Graubünden in Betrieb gehen. Damit dürften sich nicht nur die Wetterprognosen allgemein für die Schweiz verbessern, sondern künftig soll es auch regelmäßige Hagelprognosen geben, zumindest kurzfristige, auf vielleicht eine halbe Stunde hinaus. Längerfristig, sagt Roland Mühlebach, seien gute Hagelprognosen erst noch zu entwickeln.
Man kann Hagel zwar jetzt besser orten, aber eine Vorhersage daraus zu machen, ist dann immer noch eine andere Sache.
Auch wenn also weitere Fortschritte zu erwarten sind, das Wetter wird auch weitere Überraschungen parat haben, vor allem wenn es schlecht ist. Und so freuen sich denn nicht nur Badegäste, sondern auch Meteorologen, wenn der Himmel möglichst wolkenlos ist. Wie am Tag meines Besuches bei Meteor Schweiz, an dem Mitarbeiter Andi Asch seinen internen Wetterbericht präsentiert.
Der Tag kann als sonnig gegeben werden, vielleicht über den Bergen so ein paar Quellwolken, von mir dann wahrscheinlich so gegen den Abend über dem Jura. Die heftigen Gewitter erwarte ich eigentlich nicht.
Die heftigen Gewitter bleiben denn auch tatsächlich aus, wird sich später zeigen. Mit einer Trefferrate von über 90% liegt diese Prognose weit über dem Durchschnitt. Für die Wetterexperten am Zürcher Flughafen war es ein erfolgreicher Tag. Und für mich ein spannender. Die Wettervorhersage, eine extrem komplexe Angelegenheit. Sie hörten eine Sendung von Anita von Mont. Extrem leise lautet das Thema dann nächste Woche zum Abschluss der Sommerserie der SRF Wissenschaftsredaktion.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.